Ahoi. Eine Seefahrerin erzählt vom Schiff und aus aller Welt.
Folge 1. Welcome on board und Leinen los in Nordeuropa. Ahoi, meine Lieben. Willkommen an Bord meines neuen Podcasts, der euch einlädt zu einer Reise hinter die Kulissen eines Kreuzfahrtschiffes und zu den interessantesten Häfen dieser Welt. Begleitet mich an meinen Arbeitsplatz und in die Altstadt von Lissabon, in die Crewmesse und an den Suezkanal, in die Wäscherei und in die Glitzermetropole Dubai, auf die Brücke und zu den Haien auf den Malediven, in meine Kabine und zu den Tempeln Asiens und zu vielen, vielen anderen magischen Orten. Kommt an Bord und lasst euch mitnehmen auf eine Reise durch eine wunderbare Welt. Ich bin Andrea, Schauspielerin und fahre als solche seit 2013 zur See. Vielleicht werdet ihr jetzt denken, eine Schauspielerin zur See? Ja, es gibt uns tatsächlich auf den Weiten des Ozeans, wenn wir auch einer sehr raren Spezies angehören. Alle großen Kreuzfahrtschiffe verfügen über Theater zur Bordunterhaltung, die so großartig ausgestattet sind, dass so manches Stadt- oder Landestheater vor Neid erblassen würde. Bespielt werden die schwimmenden Unterhaltungspaläste von einem internationalen Ensemble aus Sängern, Tänzern, Artisten und manchmal auch Schauspielern, die in weltweiten Auditions gecastet werden. Oft tummeln sich 20 verschiedene Nationalitäten hinter den Kulissen. Man verständigt sich auf Englisch, manchmal auch Russisch und gerne in einem wilden Mix aus unterschiedlichsten Sprachen. Für jedes Schiff und für jeden Einsatz wird ein neues Ensemble zusammengestellt, das nach einer intensiven Probenzeit in Deutschland für 3 bis 5 Monate an Bord geht. Die Arbeit fürs Schiff unterscheidet sich von der Arbeit an einem Theater an Land, vor allem durch das enorme Pensum, das zu bewältigen ist. Hat man am Theater in der Regel eine Probenzeit von 4 bis 6 Wochen für ein Stück, so sind es beim Schiff pro Show 1,5 bis 2 Tage. Da muss man äußerst gut vorbereitet sein, wenn es losgeht. Texte und Lieder müssen sitzen, sonst hat man keine Chance, das straffe Programm zu schaffen. Innerhalb weniger Wochen werden 10 bis 12 Shows und bis zu 20 Lesungen erarbeitet. In der ersten Reise an Bord spielt man jeden Tag eine Premiere. Im normalen Theaterbetrieb völlig unvorstellbar. Man lernt in dieser Situation sehr schnell und sehr konzentriert zu arbeiten. Für Befindlichkeiten ist kein Platz. Die Gäste sollen jeden Tag eine andere Show sehen. Es muss einfach funktionieren. Abgesagt wird nur, wenn der Seegang so stark ist, dass die Gesundheit der Künstler gefährdet wäre. Hält sich das Gewackel im erträglichen Rahmen, wird gespielt. Da ist dann Improvisationskunst gefragt. Ich erinnere mich noch an eine meiner ersten Vorstellungen an Bord. Ich spielte ein leichtes Mädchen mit Federbohr und hohen Hacken und hatte mich in der Anfangsszene lässig an eine Straßenlaterne zu lehnen. Wir waren unterwegs von Las Palmas auf Gran Canaria nach Funchal auf Madeira. Der Atlantik zeigte sich von seiner rauen Seite und es holperte etwas. Gerade als ich mich anschickte, mich kunstvoll an der Straßenlaterne zu drapieren, fuhr diese 1 Meter zur Seite. Oi! Meine Verrenkungen, um einen Sturz zu verhindern, waren wohl nicht sehr elegant, dafür aber effektiv. Ich konnte mich fangen und die Szene fortsetzen, wenn auch anders als geplant. Oder ein anderes Mal waren wir mit unserem Ensemble, in diesem Fall alle Sänger und wir Schauspieler, gerade bei der Schlusschoreografie eines Musicals angelangt, als uns eine Welle mit einem großen Bums erwischte, das Schiff sich ruckartig bewegte und wir geschlossen einen Hüpfer zur Seite machten. Alle, als ob das so einstudiert gewesen wäre. Dabei sind wir nur der Schwerkraft gefolgt. Oder einmal stand ich vor Beginn der Vorstellung mit meinem ausladenden Kleid, unter dem sich ein Korsett mit einem mächtigen Reifrock verbarg, in der Seitengasse, bereit zum Auftritt, und beobachtete, wie die seitlichen Bühnenvorhänge, die für das Publikum nicht sichtbar sind, wenn der Hauptvorhang geschlossen ist, von einer Seite zur anderen zischten. Irgendwie schwante mir, dass diese Vorstellung wohl anstrengend werden würde. Tja, warum wohl? Aber es macht Spaß. Jeder Abend, jede Show ist anders. Langeweile kommt nie auf. Sind die Premieren erstmal über die Bühne gegangen, spielen wir an Landtagen meistens abends, an Seetagen auch untertags. Dazu kommen Proben, um die laufenden Produktionen frisch zu halten und neue Shows einzustudieren. Vor allem anlassbezogene Veranstaltungen wie zum Beispiel die Weihnachts- oder Silvestergala werden erst an Bord entwickelt und geprobt. Außerdem sind wir immer wieder zum Stage Watch eingeteilt. Jede einzelne Vorstellung im Theater wird nicht nur vom Theatermanager, sondern auch noch von zwei Ensemblemitgliedern überwacht. Steht man also selbst gerade nicht auf der Bühne, dann stellt man sicher, dass sich niemand unbefugt der Bühne nähert. Vor allem bei Bühnenfahrten, wenn sich also einzelne Bühnenteile bewegen. Außerdem machen wir die Gäste darauf aufmerksam, dass sie unsere Artistenkollegen in Lebensgefahr bringen, wenn sie mit Blitz fotografieren, wenn die Kollegen gerade auf 10 Meter Höhe im Flugwerk hängen und waghalsigste Akrobatik vollführen. Wird man da durch den Blitz geblendet und greift daneben, kann das sehr böse ausgehen. Es gibt zwar vor jeder Vorstellung eine Ansage, die darauf hinweist, die wird aber von den Gästen konsequent ignoriert. Ab und an helfen wir in anderen Abteilungen aus, wenn Not am Mann ist. Die einzige Side-Duty, also Nebenbeschäftigung, die nichts mit dem Theater zu tun hat und zu der wir regelmäßig herangezogen werden, ist der Check-in. Der Passagierwechseltag ist am Schiff für alle Abteilungen ein Großkampftag. Da wird jede Hilfe gebraucht, die man kriegen kann. Und so stehen vor allem wir Deutschsprachigen beim Check-in, um die neuen Gäste mit einem Lächeln willkommen zu heißen, sie und ihre Reisedaten ins System einzuspeisen und ihnen ihre Bordkarten auszuhändigen. Außerdem haben wir, wie jedes Crewmitglied an Bord, eine weitere Aufgabe, die nichts mit unserem Beruf zu tun hat. Jeder von uns hat eine Sicherheitsfunktion. Die gesamte Crew ist gemeinsam für die Sicherheit des Schiffes verantwortlich. Doch dazu später. Gearbeitet wird täglich. Ein freier Tag ist vertraglich nicht vorgesehen, kann aber ab und an mal passieren. Die Arbeitszeiten variieren. Zulässig sind laut der Maritime Labour Convention, MLC, die die grundlegenden Rechte von uns Seeleuten regelt, 14 Stunden innerhalb von 24 Stunden. Auch das kommt vor. Bei uns nicht so oft wie in anderen Departments wie Housekeeping oder Galley. Galley wird in der Schiffssprache die Küche genannt. Als Nachtruhe stehen einem mindestens 6 Stunden am Stück zu. Für Landratten klingt das wahrscheinlich ziemlich krass. Bis zu 14 Stunden Arbeit am Tag, 7 Tage die Woche. Aber das ist für uns normal. Und gegenüber früheren Zeiten, in der Seefahrt, ein echter Fortschritt. Die Arbeitszeit wird durch ein Zeiterfassungssystem kontrolliert und ist streng einzuhalten. Zu lange Arbeitszeiten werden automatisch an die Brücke gemeldet und nicht geduldet. So sollen die Crewmitglieder geschützt werden. Wir vom Theater sind normalerweise zwischen 3 und 5 Monaten an Bord. Dazu kommen die Probenzeiten in Deutschland, die je nach Programm und dem Repertoire, das man sich im Laufe der Jahre schon erarbeitet hat, zwischen 2 Wochen und 2 Monaten betragen kann. Die asiatischen Kollegen sind in der Regel zwischen 8 und 10 Monaten auf dem Schiff. Oft ist es mir passiert, dass ich nach meinem Urlaub von mehreren Monaten auf ein Schiff zurückgekommen bin und mit einem herzlichen »Welcome back« von den Kollegen begrüßt wurde. Während ich zu Hause war und in Deutschland bereits das neue Programm einstudiert hatte, waren sie immer noch im Dienst. Wir sind nicht fix angestellt, sondern gehen von Vertrag zu Vertrag. Während unseres sogenannten Heimaturlaubes sind wir arbeitslos. Die Pause zwischen den Verträgen kann ganz unterschiedlich lang sein, von ein paar Tagen bis mehreren Monaten. Mein persönliches Minimum waren 5 Tage zwischen einem Vertrag mit 5 Monaten an Bord und einem mit 4 Monaten an Bord. Eigentlich 9 Monate am Stück. Die Tage dazwischen habe ich nur dazu genutzt, meiner Familie kurz Hallo zu sagen, liegen gebliebene Post durchzusehen und meine Koffer umzupacken. Es gibt auch Personal, das fixe Verträge hat, aber nicht wir Künstler, eher Nautiker, medizinisches Personal und die Maschine. Als Schauspielerin habe ich kein festes Schiff, kein Stammschiff, sondern wechsle innerhalb der Flotte auf den Schiffen einer Schiffsklasse. Doch hat es sich zufällig so ergeben, dass ich auf einem Schiff schon 5-mal war, davon sogar 3 Verträge direkt hintereinander. Mit diesem Schiff fühle ich mich am innigsten verbunden. Da hat mich dann sogar schon der Kapitän per Handschlag begrüßt. Heimweh habe ich eigentlich nie. Dazu ist das Leben an Bord viel zu spannend. Außerdem weiß ich ja, dass ich nach der Vertragszeit wieder nach Hause zurückkehren kann. Ich wandere ja nicht aus. Nur zu bestimmten Anlässen, wie Weihnachten zum Beispiel, werde sogar ich ein bisschen sentimental. Zusätzlich zu seinem eigentlichen Job hat jedes Crewmitglied, egal aus welchem Department des Schiffs, ob Nautik, Housekeeping, Galley, also der Küche, Maschine, Entertainment oder Shore Operations und so weiter, noch eine Sicherheitsfunktion an Bord. Jeder Einzelne ist für die Sicherheit des Schiffes mitverantwortlich. Um überhaupt als Crewmitglied an Bord eines Hochseeschiffes gehen zu dürfen, ist eine seemännische Grundausbildung erforderlich. Die durch mehrere Prüfungen erlangten Zertifikate sind aktuell zu halten und bei jedem Aufstieg, so nennt man das Antreten eines Vertrages am Schiff, vorzulegen. Sollte auch nur eines der Zertifikate fehlen oder abgelaufen sein, darf man nicht an Bord. Ist man dann an Bord, sind in den ersten Tagen zahlreiche Schulungen, die sogenannten Inductions, zu absolvieren, und zwar bei jedem Aufstieg, egal wie lange man schon zur See fährt. Mehrere Inductions befassen sich mit dem Thema Safety, also was bei einem Notfall zu tun ist und wie solche Notfälle zu vermeiden sind, zum Beispiel welche Brandbekämpfungsmittel gibt es an Bord? Und wie sind sie zu bedienen? Wie läuft die Notfallkette? Was bedeuten die verschiedenen Alarme? Wie ist zu reagieren? Wie bedient man ein Rettungsmittel, die sogenannten Survival Crafts? Was muss in den Rettungsbooten und Inseln alles vorhanden sein und vieles, vieles mehr? In der Security Induction geht es um die Sicherheit an Bord und im Hafen. Also um die Abwehr von Gefahr, die von sich unerlaubt an Bord aufhaltenden Personen ausgeht oder von Gefahrenquellen von außerhalb, wie Terroristen oder Piraten. Dazu kommen noch Schulungen zum Thema Erste Hilfe und Umweltschutz. All diese Bereiche werden während der gesamten Zeit an Bord regelmäßig aufgefrischt und trainiert. Voraussetzung für einen Aufstieg als Crewmitglied ist ein ärztliches Zeugnis zur Seedienstauglichkeit. Die mehrjährige Seedienstauglichkeit bescheinigt einem grundsätzlich für die Arbeit auf einem Hochseeschiff geeignet zu sein und ist alle 2 Jahre zu erneuern. Ein paar Tage vor Vertragsbeginn ist noch eine weitere ärztliche Untersuchung zu absolvieren, die einem aktuell gute Gesundheit nachweist. Ausgestellt werden diese Zeugnisse von ausgewählten Ärzten, die dazu befugt sind. Auch an Bord wird der Gesundheitszustand ab und zu überprüft. Ein externer Arzt reist an und examiniert ausgewählte Crewmitglieder. Da kommt jeder mal dran, vom Kapitän bis zur Hilfskraft in der Küche. Wie geht so ein Aufstieg vor sich? Wie ist das also, wenn man als Crewmitglied auf einem Schiff eincheckt? Und vor allem, wie kommt man überhaupt zum Schiff? Grundsätzlich ist die Reederei dafür verantwortlich, das Crewmitglied zum Schiff zu befördern. Ausgenommen sind nur Aufstiege in Deutschland für deutsche Staatsbürger. Die müssen dann selbst schauen, wie sie mit den Öffis zum angegebenen Zeitpunkt zum Schiff gelangen und können die Kosten für Bahn- und Bustickets später zur Erstattung einreichen. Normalerweise läuft das bei uns so ab. Gegen Ende der Probenzeit werden wir zu einem Aufsteigerbriefing gebeten, in dem wir alle nötigen Informationen bekommen. Es werden uns die für einen Aufstieg nötigen Dokumente genannt, was an Bord zu beachten ist, sowie die Transferzeiten. In der Regel treffen wir uns sehr zeitig in der Früh beim Probengebäude und werden dann per Bus zum Schiff oder bei entfernteren Destinationen zum Flughafen gebracht. Um einen reibungslosen Betrieb am Schiff zu gewährleisten, finden Crewwechsel immer sehr zeitig am Morgen statt. Normalerweise muss man bis spätestens 9 Uhr einchecken. Ist man erstmal angekommen, erwartet einen ein voller Arbeitstag. Bei weiter entfernten Destinationen fliegen wir oft schon am Vortag und verbringen eine Nacht im Hotel. Das ist gut so. Da hat man den ersten Jetlag schon hinter sich, wenn der Arbeitstag beginnt. Auf Flugreisen stehen uns mittlerweile 2 Gepäckstücke zu. Die braucht man auch. Nicht selten packen wir für Grönland und die Karibik. Dazu kommen Kostüme, persönlicher Bürokram und was man nicht entbehren möchte. Ich nehme immer ein bisschen von meiner Lieblingsschokolade mit. Lebkuchen, wenn ich über Weihnachten an Bord bin. Und wenn wir keinen deutschen Hafen anlaufen, Toilettartikel für die gesamte Vertragszeit. Ich habe über die Jahre die Erfahrung gemacht, dass gerade Toilettartikel in den von uns angefahrenen Ländern schwer erhältlich sind. Und wenn, bekommt man nicht das, was man braucht oder nur zu unfassbar teuren Preisen. Also gehe ich auf Nummer sicher. Da kommt für 5 Monate einiges zusammen. Dazu noch mein Laptop und ein Rucksack mit meiner Fotoausrüstung. Alles in allem schleppe ich da gern an die 60 Kilo durch die Gegend. Wie gut, dass an den meisten Flughäfen das Handgepäck nicht abgewogen wird. Am Ankunftsflughafen werden wir von jemandem von der Hafenagentur erwartet und zum Schiff gebracht. Wenn wir dann im Hafen angekommen sind, überprüft zuerst einmal die Schiffssecurity unsere Ausweisdokumente. Den Kollegen von der Security liegt eine Liste vor mit Name und Position eines jeden Aufsteigers. Wenn die Passdaten kontrolliert wurden, wird jemand von den Crewpersonen aus dem Schiff gerufen, um uns abzuholen. Mit ihnen betreten wir nun das Schiff. Am Schiff wird unser Gepäck durchleuchtet. Es ist verboten, offene Nahrungsmittel an Bord zu bringen. Auch elektronische Geräte werden kontrolliert. Alles muss absolut sicher sein. Dann geht's weiter zum Büro der Crewpurser. Die Crewpurser verwalten das Einwohnermeldeamt des Schiffes. Hier laufen alle Fäden zusammen. Alles, was die Crew betrifft, liegt in ihrem Verantwortungsbereich. Ihnen müssen wir unsere Dokumente vorlegen, die Zertifikate über unsere Sicherheitstrainings, die Seedienst-Tauglichkeitszeugnisse, Verträge, Seeleuteausweis oder Seemannsbuch und den Pass, der für die Dauer des Vertrages einbehalten wird. Es sei denn, er wird für den Landgang benötigt, was aber nur in wenigen Ländern der Fall ist. Meist genügt unsere Crewcard, die wir nun von den Crewpersonen erhalten und die als unser Ausweis gilt. Darauf sind Name, Geburtsdatum, Manningnummer, Dienstnummer, Vertragsdauer und Schiff vermerkt. Die Karten sind auch mit einem Foto versehen und werden zur Zeiterfassung ebenso verwendet wie zum Verlassen und Betreten des Schiffs. Auf einigen Schiffen dienen sie auch als Kabinenschlüssel. Auf anderen Schiffen bekommt man noch einen klassischen Schlüssel. Sollte eines der zum Aufstieg benötigten Dokumente fehlen, muss man von Bord und kann dem Schiff nur von der Pier aus nachwinken. Da gibt's auch keine Diskussion. Neben der Crewcard händigen einem die Crewpurser auch die Manningnummer aus. Was genau das ist, erkläre ich euch später. Dazu die Safetycard, die besagt, welche Sicherheitsposition man hat und die auf der Rettungsweste angebracht werden muss. Und das Türschild. Weiters ein Papier mit den Terminen für die ersten Inductions. Zollformulare sind auszufüllen. Darin wird vermerkt, welche Wertgegenstände man mitführt, die eventuell bei einer Einreise in die unterschiedlichen Länder auf unserer Route deklariert werden müssen. Uhren, Handys, Kamera, Computer und Tablet und andere elektronische Gegenstände. Nicht zu vergessen Zigaretten. Geraucht werden darf am Schiff übrigens nur in einigen ausgewählten Bereichen. Hat man dieses Prozedere geschafft, heißt es Kabine suchen. Auf dem Hauptgang im Crewdeck hängen Schiffspläne, an denen man sich mal grob orientieren kann. So weiß man dann schon, in welche Richtung und auf welches Deck man muss und kann gleich mal checken, was denn so unterhalb der Kabine angesiedelt ist. Wassertank, Laundry, Crewbar, Seitenstrahlruder. Da weiß man dann ungefähr, mit welcher Lärmquelle man zu rechnen hat. Ist die Kabine gefunden, deponiere ich immer zuerst die Koffer vor der Tür und schaue, was ich in der Kabine so vorfinde. Die normalen Crewkabinen werden nicht vom Housekeeping gereinigt, wenn jemand auszieht. Das passiert nur bei den Offizierskabinen. Bei der normalen Crew ist das so geregelt, dass der Ausziehende seine Kabine nach einem genauen Schema zu putzen und sein Vorgesetzter die Kabine danach zu kontrollieren hat. Das passiert nicht immer mit derselben Gründlichkeit. Ich habe daher bei jedem Aufstieg einige Päckchen Desinfektionstücher griffbereit eingepackt und wische erstmal alle Oberflächen durch. Dann gehe ich direkt zum Tailor, der am Wechseltag immer nur beschränkt offen hat, und hole mir von ihm Bettdecke, Kopfkissen, Bettwäsche, Handtücher, Seife und die Uniform. Damit steht die Grundausstattung. Wenn nötig, borge ich mir beim Tailor auch einen Staubsauger und sauge einmal durch. Erst danach beginne ich mit dem Auspacken, Stück für Stück. Der Platz ist begrenzt, aber nachdem ich schon so oft am Schiff war und die Kabinen sich in meiner Schiffsklasse sehr ähnlich sind, weiß ich schon ganz genau, was wohin kommt. Ratzfatz sind die Sachen eingeräumt. Zum Schluss mache ich es mir gemütlich und dekoriere mein Reich mit Fotos, einem Kuschelkissen und einer Überdecke. Fertig ist mein Zuhause auf Zeit. Fehlt nur noch das Wasser. Im Prinzip kann man das Wasser aus den Wasserhähnen trinken. Auf die Dauer ist es aber sicher besser, sich mit Mineralwasser zu versorgen, das wir in der Crewbar in einzelnen Flaschen oder, was ich bevorzuge, im Sechserpack kaufen können. Wie auch die Gäste zahlen wir alles mit unserer Karte. Bargeldzahlung ist am Schiff nicht möglich. Am Ende eines Monats wird unser Konsum abgerechnet und per Kreditkarte oder Gehaltscheck beglichen. Meist schafft man es nicht, an einem Stück alles auszupacken und einzuräumen. Diverse Pflichten und Aufgaben warten. Der erste Tag an Bord ist ja auch der erste Arbeitstag. Da wird jede Pause genützt, um das Heim einzurichten. Jeder Seemann besitzt neben seinen normalen Ausweisdokumenten wie Pass oder Personalausweis auch noch ein Dokument, das ihn als Seemann ausweist. Ich bin Österreicherin, habe aber alle meine Seemannsprüfungen in Deutschland abgelegt, weshalb ich auch einen deutschen Seemannsausweis beantragen konnte. Mit diesem Ausweis bekommt man ab und an Vergünstigungen an Land. Vor allem aber dient er in manchen Staaten, die eigentlich ein Visum zur Einreise verlangen, als Eintrittsticket ins Land. Wenn wir auf einem Vertrag in 30 verschiedenen Ländern anlegen, und das auch mehrmals, können wir ja nicht für jedes einzelne Land ein Visum beantragen. Das wäre viel zu viel Aufwand und auch viel zu teuer. In diesem Fall hilft der Seemannsausweis. Mit ihm dürfen wir als Crewmitglieder meist auch ohne Visum einreisen. Einige Länder aber, wie Russland zum Beispiel, bestehen darauf, dass der Seemannsausweis oder das in einigen Ländern übliche Seemannsbuch und der Reisepass vom selben Land ausgestellt sein müssen. Ich habe einen österreichischen Pass und einen deutschen Seemannsausweis. Damit wird mir in Russland die Einreise verweigert. In meinem zweiten Dienstjahr habe ich herausgefunden, dass es tatsächlich auch in der großen Seefahrernation Österreich ein sogenanntes Seedienstbuch gibt, anzufordern beim Verkehrsministerium. Sofort habe ich eines beantragt und nach der Vorlage der entsprechenden Dokumente und einer mehrwöchigen Bearbeitungszeit auch erhalten. Mein Seedienstbuch wurde im Juli ausgestellt und trägt die Nummer 1 dieses Jahres. Eine seltene Kostbarkeit, auf die ich tatsächlich ein bisschen stolz bin. Leider ist es auch so selten, dass es niemand kennt. Eine ganze Sommersaison lang habe ich jede Woche hart mit den russischen Grenzbeamten verhandelt, ihnen Mal für Mal aufs Neue erklärt, was für ein Dokument ich da in den Händen halte. Gott sei Dank spreche ich Russisch. Ab und zu wurden sogar die Vorgesetzten gerufen, Teller bemützte Grenzoffiziere, die dieses erstaunliche Etwas von Ausweisdokument zu begutachten hatten. Meist konnte ich dann einreisen. Es ist mir aber auch passiert, dass ich aufs Schiff zurückgeschickt wurde. Das Jahr darauf hatte es sich dann herumgesprochen, dass die Österreicher da so was Seltsames haben, mit dem sie tatsächlich einreisen dürfen. Beim Einchecken am Schiff bekommt man auch seine Manning-Nummer zugewiesen, eine Art Personalnummer. Die Manning-Nummer ist eine dreistellige Nummer und auf der sogenannten Musterrolle zu finden. Auf der Musterrolle sind alle Crewmitglieder eines Schiffes aufgeführt. An der Manning-Nummer kann man ablesen, zu welcher Abteilung oder auf Schiffdeutsch Department jemand gehört. An sie koppelt sich aber auch die Sicherheitsposition des Besatzungsmitgliedes, die sogenannte Safety Duty. Damit wird festgelegt, was man im Notfall zu tun hat und zu welchem Team man gehört. Im Ernstfall hat man sich dann auf seiner Safety Duty Station einzufinden und beim Station Leader zu melden. Auch die Safety Duty Station, also die Basis des Sicherheitsteams, zu dem man gehört, ist an die Manning-Nummer gebunden und auf der Musterrolle zu finden. Die Nummer weist einem auch sein Survival Craft zu, legt also fest, in welches Rettungsmittel man im Falle der Evakuierung eines Schiffes muss. Die wenigsten Crewmitglieder gehen im Notfall in ein Rettungsboot. Die meisten sind einer MIS zugeteilt. MIS steht für Marine Evacuation System, wo man durch einen langen Schlauch auf eine Rettungsinsel rutscht. Auch das wird bereits im Vorfeld trainiert. Die Teilnahme ist durch ein entsprechendes Zertifikat nachzuweisen. Weiters regelt die Manning Number den IPM. Das steht für In Port Manning. In jedem Hafen muss mindestens ein Viertel der Besatzung an Bord bleiben, damit das Schiff im Notfall evakuiert werden kann. Das wird durch Buchstaben von A bis D geregelt. Jedem Crewmitglied ist ein solcher Buchstabe zugewiesen. In einem Hafen muss A an Bord bleiben, im nächsten dann B und so weiter. Daneben gibt es noch Kollegen mit einem X. Das sind zwei oder mehr Partner, von denen nach Absprache immer einer an Bord sein muss. Den erfahrenen Kreuzfahrern unter euch wird vielleicht schon an der Gangway ein Schild mit einem Buchstaben von A bis D aufgefallen sein. Es zeigt an, wer gerade an Bord zu bleiben hat. Meine Lieben, kommt mit mir mit auf eine wunderbare Reise von Europa nach Asien, von Kiel bis Bangkok. Viel Spaß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.
Und jetzt Leinen los.
Auf See, 3. Oktober. Da bin ich wieder, zurück an Bord. Nach 5 Tagen zu Hause und 4 Tagen in Hamburg, heute in Kiel auf unsere schöne Lady aufgestiegen. Irgendwie habe ich diese raschen Ortswechsel noch nicht ganz gecheckt. Gerade noch war ich auf einem anderen Schiff, bin nach 4,5 Monaten in der Nord- und Ostsee in 18 Tagen über den Atlantik nach Amerika gefahren. Leider durfte ich in keinem unserer nordamerikanischen Häfen an Land, so dass ich nie das Gefühl hatte, auch wirklich angekommen zu sein. Und dann flog ich die Strecke, für die ich gerade 18 Tage gebraucht hatte, in 8 Stunden wieder zurück, obwohl ich gefühlt ja noch gar nicht da war, außer zum Flughafen nie an Land gewesen. 18 Tage, 8 Stunden? Völlig absurd. In den 5 Tagen zu Hause war ich auch nur am Tun und Machen und schon ging's weiter nach Hamburg, wo die Tage dicht bepackt mit Proben waren. Und nun bin ich bereits wieder am Schiff. Irre! Unterwegs bin ich dieses Mal mit Thomas, mit dem ich schon im Sommer 2018 durch die Ostsee gereist bin. Ein erfahrener Kollege, das ist klasse. Da kann ich mal ein bisschen Verantwortung abgeben. Ich arbeite ja immer auf Schiffen derselben Schiffsklasse. Doch auf diesem Schiff bin ich nun zum ersten Mal. Eine Premiere. Nach dem üblichen Einchecken und der Übernahme meiner Kabine habe ich erst einmal so richtig geputzt und mich eingerichtet. Die Handgriffe sitzen. sind doch die Crewkabinen auf allen Schiffen ähnlich. Thomas wohnt leider nicht nebenan. Ein Kollege aus dem Casino ist der Nachbar, mit dem ich das Bad teile. Thomas wohnt auf Deck 3, in einer abgeschlossenen kleinen Ecke, wo nur das Personal vom Hospital lebt. Ich bin auf Deck 2, Frankfurt Road. Im Crewbereich tragen ja zur besseren Orientierung alle Gänge Straßennamen. Gut ist, dass Thomas und ich normale Manning-Nummern vom Entertainment bekommen haben und auch denselben IPM, der regelt, wann wir in unserer Freizeit das Schiff verlassen dürfen und wann nicht. Außerdem habe ich schon einige bekannte Gesichter gesehen. Leute, über deren Anwesenheit ich mich wirklich freue. Ganz vorne eine Sängerin, mit der ich 2017/18 in der Karibik war. Und unseren Theatermanager, den ich schon Jahre kenne und der einen hervorragenden Job macht. Auftritt hatten wir heute noch keinen. Nach Putzen und Auspacken mussten wir zum Frame-Fitting. Da wurden uns unsere Headsets, also die Mikrofone, angepasst. 2 Inductions standen auf dem Plan, Security und Safety. Am Ende des Trainings hatten wir einen Test zu schreiben, den ich als Vielfahrer bravourös bestand. Sehr gut. Dann war Drill. Thomas und ich sind dem Work-Team zugeteilt, das jetzt No Specific Duty Team heißt und immer dort einspringt, wo jemand gebraucht wird. Zum Auslaufen standen wir auf unserem Crewdeck 6 bei überraschend frostigen Temperaturen und sahen die Sonne über Kiel untergehen. Auf unserer ersten Etappe von Kiel nach Asien fahren wir 2918 Seemeilen oder 5404 Kilometer auf folgender Route: Kiel, Kopenhagen, Göteborg, Seetag, Dover, Le Havre, Seetag, Ferrol, das liegt in Spanien, Seetag, Lissabon, Overnight, Cadiz, Seetag, Palma de Mallorca. Kopenhagen, 4. Oktober. Wir sind in Kopenhagen. Dass ich schon wieder zurück an Bord bin, liegt daran, dass es draußen kalt ist. Ich fahre doch in die Wärme. Meine Wollmütze und Handschuhe habe ich zu Hause gelassen, weil ich dachte, dass ich sie nach diesem eisigen Sommer in Norwegen im asiatischen Winter nun nicht mehr brauche. Denkste, die wären heute echt fein gewesen. Schon gegen 9.15 Uhr bin ich mit einer Freundin raus. Mit dem Shuttlebus ging's ins Stadtzentrum. Leider haben wir nämlich die Pier am Ende der Welt oder am Ende der Stadt erwischt. Angeblich als Strafe dafür, weil am Schiff, als es das letzte Mal hier war, an Deck die Lautsprecher eingeschaltet wurden, was in Kopenhagen wegen der Anrainer aber streng verboten ist. Deswegen verbannte man uns nun ins Nirgendwo. Meine Freundin und ich bummelten einfach ein bisschen durch die Stadt. Wir kennen Kopenhagen sehr gut von einigen anderen Verträgen. Die Sehenswürdigkeiten haben wir eigentlich alle schon durch. So verwöhnten wir uns kulinarisch mit Kakao und Director's Nail, was ich mit Schokoschnecke übersetzen würde. Alles in allem ein gemütlicher Stadtspaziergang. Nun ruft bald wieder die Pflicht. Heute Abend haben wir unsere erste Premiere. Auf See, 6. Oktober. Wir sind auf dem 596 Seemeilen oder 1104 Kilometer langen Weg vom schwedischen Göteborg ins britische Dover. Vor gerade mal 6 Wochen war ich auf meinem Sommervertrag mit unserem Schwesterschiff schon einmal hier gewesen. Ich wusste also, dass wir im Containerhafen liegen, relativ weit außerhalb der Stadt. Ein Shuttlebus verkehrt in regelmäßigen Abständen zwischen Hafen und Stadtzentrum. Als Crewmitglieder dürfen wir diesen Bus benutzen. Allerdings heißt es wie immer am Schiff Guests first. Die zahlenden Gäste haben den Vortritt. Logisch. Und die Gäste schlafen in ihrem Urlaub gerne etwas länger. Will man also als Crewmitglied rasch in den Bus kommen, heißt es früh aufzustehen. Das habe ich mittlerweile gelernt. Im Gegensatz zu meinem Kollegen vom Sommer, der als Schiffsneuling erstmal ausgeschlafen hat und dann feststellen musste, dass er keine Chance auf einen Platz im Bus mehr hatte und von Göteborg nur den Containerhafen sah. Also stand ich gestern schon um 8.30 Uhr am Shuttlebus, bei strahlendem Sonnenschein und minus einem Grad. Minus eins. Das toppt ja sogar noch unsere norwegischen Sommertemperaturen. Damit hatte ich echt nicht gerechnet. Meine Handschuhe und meine Mütze hatte ich ja zu Hause gelassen. Also musste ich mich den ganzen Tag über mit einem über den Kopf gezogenen Schlauchtuch behelfen und die Hände möglichst in den Taschen lassen. Aber was soll ich euch sagen? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Oder besser, das frühe Crewmitglied kriegt den Bus. Ohne zu warten, konnte ich direkt einsteigen. Perfekt. Über den historischen und ökonomischen Hintergrund von Göteborg erzähle ich euch in meinen Geschichten von der Nord- und Ostsee. Also reinhören. Heute möchte ich euch erzählen, was man so machen kann an einem Tag in Göteborg. Meistens werden die Kreuzfahrtgäste am Gustav Adolfs Tor an der Nordseite des Stora Hamnkanals aus dem Shuttlebus entlassen. So war es auch bei uns. Die prachtvollen Gebäude am Ufer strahlten im warmen Sonnenlicht unter tiefblauem Himmel und spiegelten sich im völlig unbewegten Wasser des Kanals. Ein schöner Empfang in der Stadt. So früh am Morgen entschloss ich mich zuerst zu einem Spaziergang durch den Park Trägerzöringen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird die weitläufige Parkanlage von der Göteborger Gartengesellschaft betrieben. Als ich durch den Park wanderte, lag noch Raureif auf den Pflanzen. Wie faszinierend und wunderbar sind doch diese zarten Eiskristalle und wie unterschiedlich in ihrer Form. Ein Fest für meine Makrokamera. Das in kräftigen Farben leuchtende Herbstlaub ließ mich fast ein bisschen an den Indian Summer in Kanada denken. Das Herz der Anlage bildet das historische Palmenhaus aus dem Jahre 1878. Das eiserne, dem Londoner Kristallpalast nachempfundene Gebäude misst 1000 Quadratmeter und beherbergt eine Reihe von tropischen Pflanzen. Wer exotische Pflanzen mag, dem ist ein Besuch absolut zu empfehlen. Eigentlich hatte ich vorgehabt, auch noch den Botanischen Garten am Stadtrand zu besuchen, aber dann hätte ich wahrscheinlich den ganzen restlichen Tag nur noch Eiskristalle fotografiert. Ich kenne mich doch. Also entschloss ich mich, ein bisschen durch die Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen zu bummeln und mich dann nach kurzem Abstecher zum Markt und Fischmarkt auf dem Weg nach Haga zu machen. Unterwegs kann man einige wunderschöne bunte Streetart-Kunstwerke entdecken. Zum Beispiel Pantanal von Rafael Aljenkar, ein tropischer Dschungel mit farbenprächtigen Papageien und Tukanen. Den Stadtteil Haga mit den entzückenden alten Häusern, den vielen kleinen alternativen Läden und den tollen Cafés mag ich sehr. Er ist immer einen Besuch wert. An einer Ecke pustet ein Teddybär Seifenblasen über das flanierende Publikum, während an einer anderen ein Schild darüber aufklärt, dass Männer links stehen müssten. Denn women are always right. Ich machte ein Päuschen im Café Kringlan, das mich schon das letzte Mal mit seinen süßen Köstlichkeiten gelockt hatte, schmauste einen Schokomuffin mit Bisehaube und weichem Kern und sah dabei Menschenkino in der Fußgängerzone. Hätte es noch 20 Grad mehr gehabt, wäre der Moment perfekt gewesen. Ungläubig bestaunte ich wieder die Zimtschnecken von der Größe eines Tellers. Eines Hauptspeisentellers wohlgemerkt. Für eine Person unmöglich zu schaffen, aber lecker sahen sie schon aus. Von Haga wanderte ich zum Götaplatzen, wo sich um den Wassergott Poseidon das Stadttheater, das Konzerthaus und das Kunstmuseum gruppieren. Gerne hätte ich mir im Kunstmuseum das Hasselblad Center angesehen, das sich der Fotografie verschrieben hat, aber leider gibt es kein Einzelticket. Ich hätte mir eine Eintrittskarte für das gesamte Kunstmuseum kaufen müssen, was sicher interessant gewesen wäre, aber dafür reichte die Zeit einfach nicht mehr aus. Schade. Ich blickte also nur von der Balustrade des Museums über die schnurgerade Kungsport-Avenyn oder kurz Avenyn, Göteborgs Prachtstraße, einen breiten Boulevard mit vielen feinen Restaurants und edlen Geschäften. Dann machte ich mich langsam wieder auf den Weg zurück zur Bushaltestelle. Ich war schon ziemlich durchgefroren. Außerdem muss man beim Shuttle ja auch immer mit etwas Wartezeit rechnen. Und zu spät zum Schiff zu kommen, ist wahrlich keine Option. Müssen die Gäste meist eine halbe Stunde vor Ablegen zurück an Bord sein, ist es bei der Crew mindestens eine Stunde. Die Zeiten können variieren und werden oft auch von den Staaten, in denen wir anlegen, vorgegeben. Besonders die USA martern die Crew oft mit haarsträubenden Vorgaben. In Göteborg hatte ich jedenfalls einen wunderschönen Tag und war auch pünktlich zu Hause. Heute erwarten uns zwei Premieren. Eine davon ist für mich tatsächlich vollkommen neu. Am Abend lesen wir als Einstimmung auf Dover englische Sagen. Dazu kommen noch Haushaltspflichten und eine Probe. Wie es in Dover weiterging und ob die Crew tatsächlich auch an Bord schläft, erzähle ich euch in 2 Wochen in der nächsten Folge von Ahoi. Bis bald, eure Matrosin Andrea. Mehr über mich erfahrt ihr auf meiner Website www.andreapörtsch.at und auf Instagram @ahoi_podcast.